So viele Probleme haben wir jetzt hier gehabt mit dem Anfang. Und ich komme in die Geschäftsstelle, wen treffe ich?
Ich kann jetzt nicht so tun, als hätten wir es jetzt nicht schon seit zehn Minuten versucht. Aber ja, ganz spontan, halt. Ja, Mirko, wen triffst du? Ja, ich habe Urlaub, ich bin aber trotzdem hier. Ja, so ist es.
Ja, aber trotzdem, wir sind, glaube ich, nicht zu dem Punkt gekommen, so richtig zu erklären, warum du hier bist.
Doch, ich habe das schon zweimal erklärt. Nein, aber du hast es höchstens. Hast du die Aufnahme schon wieder gestoppt, weil du festgestellt hast, dass mein Mikro nicht aufnimmt. Und du weißt das auch. Nee, heute, ich bin nicht außer Landes oder so, einfach nur mal zu Hause ein bisschen ein paar Dinge klarkriegen, Kopf frei kriegen und habe dann noch ein, zwei Termine hier wahrgenommen, aber nichts Wildes, brauchst dich keiner Sorgen zu machen, dass ich zu sehr an dem Laden hier hänge.
Aber wenn du Urlaub hast, heißt das, passiert diese Woche nichts?
Heißt es Gott sei Dank nicht. Also nicht grundsätzlich, es kann trotzdem sein, dass nichts passiert, aber es sind auch schon in der Vergangenheit Meldungen veröffentlicht worden, obwohl ich Urlaub hatte.
Echt?
Yep.
Gäbe es denn was zu erzählen? Also wie würdest du dein Gefühl?
Ja, ich glaube schon, dass wir noch einige offene Themen mit dem aktuellen Kader. Geistern ja auch schon ein paar Namen durch die Gegend, wer uns eventuell alles verstärken könnte in der kommenden Saison. Das musst du jetzt evaluieren als knüppelharter Journalist.
Ich weiß nicht, ob ich das heute schaffe. Also ich habe den Müffler ja gleich da.
Mhm.
Ganz alleine.
Der
hilft mir, wenn er frech wird oder so.
Ach so, joch, den. Wobei, ich weiß gar nicht, wenn ihr beiden jetzt hier aneinander geratet in dem kleinen Raum.
Ja, genau. Deshalb, also wir sitzen auch in einem neuen Podcast-Büro. Ich bin mir auch nicht sicher, ob mir das gefällt
hier. Im Elfenbeinturm.
Im Elfenbeinturm.
Es ist halt Etage,
so ein bisschen. Ja, es ist so.
Oberen Etage. Also ich würd gucken, dass du ihn dann möglichst schnell aus dem Fenster hier buxiert kriegst. Großes Fenster.
Ja, also ich würde nicht durchpassen, er vielleicht schon. Das ist so. Was gibt es denn sonst noch Neues? Was müssen wir noch wissen?
Ich glaube, wir haben tatsächlich zum aktuellen Status quo die Dinge ganz gut aufgearbeitet letzte Woche mit Franz.
Ich wollte auch mehr sagen, hast du in deiner Freizeit ein bisschen Eishockey geguckt?
Ach so, tatsächlich noch nicht so viel. Nee.
Echt nicht?
Aber wir beiden haben ja zum Beispiel darüber geredet, dass ich Köln gegen Bremerhaven alles andere als chancenlos sehe. Und jetzt können wir mal diskutieren, wer... Du hast entschieden, genauso wie Franz übrigens gesagt, nein, Bremerhaven maximal 5 Spiele. Ja.
Ich glaube,
es werden mindestens 6, wenn die 6 durchkommen sollten.
Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube, Köln hat die ein Stück weit entschlüsselt.
Das war auch, also ich habe keine Ahnung, aber ich habe so gedacht, dass es eigentlich ist das so eine Truppe und natürlich auch ein Trainer, der dafür steht, die dann zum jetzigen Zeitpunkt dann irgendwann mal anfangen, ihr Bestes zu spielen.
Also er hat genug finnische und Schweizer Meisterschaften gewonnen, ich glaube 9 insgesamt, wenn ich es richtig im Kopf habe. 9 Meisterschaften gewonnen. Also der weiß schon ein bisschen, wie Playoffs funktionieren.
Ja, und dann hast du halt so Jungs wie diesen Grenier da vorne rumlaufen. Schon okay.
Ich habe immer eine Träne im Auge, weiß gar nicht warum. Ja, also das, also auch so alle, mit denen man spricht, ne, die sagen auch alle, ups, was ist das denn? Und vor allen Dingen zweite Reihe, wenn du überlegst, was der Brady Austin und der Curry da schon auf den Weg gebracht haben, ist schon bemerkenswert. Ja, das wird eine spannende Serie. Von den anderen können wir jetzt noch nicht so viel sagen. Nürnberg ärgert Ingolstadt, aber...
Das war, finde ich, zu erwarten. Hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte vorher auch nicht gedacht, dass die da 4-0 durchmarschieren. Dafür sind die Eistigers dieses Jahr, glaube ich, einfach ein bisschen zu zäh, sage ich jetzt mal. Und
also
einfach,
es könnte noch gelingen, aber es ist schon harter
Arbeit. Aber selbst wenn sie, genau, also selbst wenn du sagst, okay, die gewinnen die 4 Spiele, weil ich meine, da wird mir jetzt auch keiner widersprechen, dass die grundsätzlich vielleicht die etwas... bessere Mannschaft sind, was man nach der Hauptrunde aber wahrscheinlich über jedes Team, mit Ausnahme vielleicht von Berlin, gegenüber Ingolstadt sagen kann. Aber sie müssen schon hart dafür arbeiten. Und ich glaube, Nürnberg macht es genau richtig, nämlich schon von Anfang an mit dem Messer zwischen den Zähnen da loszumarschieren, weil ich glaube, wenn du dich dann einmal versuchst, da irgendwie ein Spiel zu kontrollieren oder sonst irgendwie, dann wirst du da gnadenlos überrannt in der Situation.
Ja, aber die anderen beiden Runden, die anderen beiden Paarungen reden wir nächste Woche vielleicht mal. Guckst du DL2 ab und zu mal? Also nicht fernsehtechnisch, sondern auf Ergebnisse? Oder
Auf Ergebnisse auf jeden Fall, klar. Aber vor Ort habe ich noch nichts gesehen.
Ne? Ich höre echt viele Gerüchte. Also nicht, dass ich eins davon verifizieren könnte, aber ich höre...
ist ja egal.
Kassel, so die einzige Mannschaft wäre tatsächlich, die es wirklich mit dem Aufstieg ganz ernst nimmt. Dresden, finanzielle Herausforderung. Unsere Freunde aus Krefeld tun sich gegen Weiden extrem schwer.
Ja, aber die Frage ist, also wenn du das meinst, mit dem Aufstieg ernst meinst, das sind ja keine Gerüchte, sondern das ist ja eigentlich dann der Blick auf die Situation. Ich glaube aber schon, dass egal wer da am Ende Meister wird, die dann auch schon die Aufstiegschance wahrnehmen. Und eigentlich, irgendwann also ist Kassel mal dran, denke ich auch.
Das würde ich teilen, aber es gibt immer wieder Gerüchte. Und die DG hat das Gleiche gemacht wie ihr letzten Sommer, einfach mal einen Kahlschlag und neu anfangen. Obwohl, nee, ihr hattet, glaube ich, zu manchen Situationen hier mehr Substanz an Personal als die DG jetzt gefühlt.
Also jetzt gerade sehe ich da, ich kenne natürlich jetzt intern keinerlei Details oder so.
Da ist zum Beispiel noch hinter den Kulissen da, wenn dann, ich weiß nicht, ob er noch Vertrag hat, aber theoretisch ist er da.
Ja, einmal das, aber ich weiß jetzt zum Beispiel gar nicht, ob der jetzt auch mal rein, ob der überhaupt dazu befugt ist, irgendwelche Gespräche zu führen oder Spieler zu verpflichten oder sonst irgendwas. Dafür, also normalerweise müsste man dann ja eigentlich sagen, okay, wir stellen den aktuellen Sportdirektor frei. Wer macht es denn jetzt eigentlich oder wer hat denn da jetzt die Verantwortung? Und ich habe jetzt keinerlei Infos darüber, wie das da gerade aussieht. Finde auch immer, dass man deshalb immer auch ein bisschen vorsichtig sein müsste zu schreien, ja, alle müssen weg und Mund muss weg und Wirtz und der Trainer und weiß ich nicht, am besten auch wirklich noch letzte Mitarbeiter, Mitarbeiterin auf der Geschäftsstelle, Kollege Frieder Feldmann hat sich ja auch seine Pfiffe abgeholt, sage ich jetzt mal, wo ich mir so denke, Leute, ja, irgendwann ist dann aber auch keiner mehr da, der irgendwie mal was machen kann. Ich bin wirklich gespannt, also wie es da weitergeht.
Ja, aber wie gesagt, Kelche sollen gefüllt sein und an uns vorbeigehen, sagte ein kluger Mensch hier am Seilersee mal irgendwann. Reden wir mal über das, was wirklich wichtig ist. Den Nachwuchs der Iserlohn Roosters. Mit dem verehrten Axel Müffler. Nach dem hier.
Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Seilersee mit Felix Dötsch und Mirko Heinz.
Mahler Rennfort wünscht euch viel Spaß bei Kühe, Schweine, Iserlohn, dem Radio MK Roosters Hockey Podcast. Die eigene Wohnung renovieren, während man drin wohnt? So verrückt kann doch keiner sein. Allerdings, es gibt Leute, die haben das schon gemacht und sind zufrieden. Die haben es mit uns, mit Mahler Rennfort gemacht. Wir haben freundliche und aufmerksame Mitarbeiter, die wirklich sauber arbeiten. Die räumen die Möbel für sie raus und wieder rein und decken richtig gut ab. Tolle Farben, Tapete, Teppiche. Wir beraten sie detailliert bis zu ihrem Traumergebnis. Melden sie sich unverbindlich und wir reden miteinander. Sie finden uns unter rennfort.de. Rennfort mit einem N und hinten mit DT.
Ja, der Felix hatte jetzt wieder Urlaub. Also er war nur kurz bei uns sozusagen. Und deshalb führe ich heute mal mein Podcast-Gespräch ganz alleine. Und ihr habt ja schon durchblicken hören. Wir wollen uns ein bisschen mit dem Nachwuchs der Iserlohn Roosters beschäftigen und sind deshalb in ein sehr kleines, bescheidenes Büro gegangen, was ihm nicht gehört, aber was der einzige Platz war, weil dieser komische Sportdirektor, dieser Fritz Meier, sagte, wir können nicht in seinem Büro, er müsse arbeiten. Tut der wirklich was, Axel Müffler?
Ja, aktuell haben wir relativ viel zu tun, muss ich sagen.
Ja?
Ja.
Wie weit seid ihr denn so?
Wir sind auf einem guten Weg, würde ich sagen.
Ich hasse diese Sprache. Woran machst du das fest, dass ihr auf einem guten Weg seid?
Ja gut, na, wir besprechen natürlich die Themen und auch die Spielergespräche, die jetzt schon geführt worden sind und auch Agentengespräche, das kriegt man natürlich alles mit und wie gesagt, also ich denke, dass wir da von der Strategie her und von der Planung her ganz gut aufgestellt sind, bis zum jetzigen Zeitpunkt, wo man das auch jetzt sagen kann.
Was würdest du sagen, wann kennen wir denn den Namen des Trainers?
Das kann ich dir jetzt noch nicht verraten.
Weil der Mann nämlich noch im Dienst ist, richtig?
Das kann ich dir, wie gesagt, nicht verraten.
Irgendwann finde ich es raus. Axel, wir haben uns heute ja zusammengefunden, um über tatsächlich ein Thema so ein bisschen zu plaudern, was in der letzten Woche bei der Analyse der Saison so ein bisschen hinten rübergefallen ist. Es ist aber so spannend eigentlich noch, dass man es tatsächlich mal ein bisschen tiefer bewegen muss. Und das ist tatsächlich die Anzahl der jungen Spieler, die ihr eingesetzt habt in der letzten Saison. Das betrifft einerseits die Jungs, die ihr ohnehin im Kader hattet. Das betrifft aber auch die, die dann plötzlich immer mal wieder ran mussten. Und bevor wir darüber sprechen, vielleicht nochmal dein ganz persönliches Saisonfazit. Ja, auch aus zweierlei Sicht, nämlich einerseits aus Sicht des Co-Trainers am Ende einer Saison und andererseits aus Sicht des Planers, des Managers Sport vom Anfang. Gehen wir nochmal in den vergangenen Sommer zurück und auf all das, was so in der ersten Saisonhälfte passiert ist. Wie herausfordernd war das, ganz ehrlich gesagt, für dich?
Ja gut, dann müssen wir schon ein bisschen weiter zurückgehen. Im Prinzip war es ja so, dass der Verein entschieden hat, okay, Doug Shedden und meine Wenigkeit sind für die sportliche Leitung gemeinsam verantwortlich. Das Projekt sind wir auch gemeinsam angegangen, haben natürlich dafür alles gegeben, dass wir eine schlagkräftige Truppe da auch aufs Eis stellen können. Und wir haben ja auch immer gesagt, dass dieses Jahr das Ziel ist, wie gesagt, mit dem Abstiegskampf nichts zu tun zu haben. Also das war das vorrangige Ziel. Ich habe immer intern gesagt, okay, Champions League wäre natürlich Platz 10, dass wir daran arbeiten müssen, uns weiterentwickeln wollen. Und das war im Prinzip so die erste Marschrichtung, wo wir reingegangen sind. Ja, wie gesagt, dann sind natürlich auch die Ergebnisse ausgeblieben, ganz am Anfang. Dann wurde ja dann im Dezember, sprich im Januar, dann Franz Fritzmeier geholt als neuer Sportdirektor. Und ja, wie gesagt, am Ende sind wir dann auch noch als Duo dann unten auf der Bande aufgetreten, auch noch mit Frank Fischöder zusammen. Und haben das ja am Ende des Tages dann nochmal gut über die Bühne bekommen. Ja, mit einem, doch nochmal mit einem Happy End dann auch.
Hättest du gedacht, dass diese Mannschaft, weil wir alle haben ja immer wieder diskutiert, was kann diese Mannschaft, wie viel Talent hat diese Mannschaft? Als ihr mal irgendwann klar wart, okay, so sieht sie aus, hättest du gedacht, dass diese Mannschaft so lange braucht, also bis sie erkennt, was sie machen muss einerseits, aber bis sie auch tatsächlich diesen ersten Punkt, diesen ersten Stich macht mit Klassenerhalt?
Nein, dass wir so lange gebraucht haben, hätte ich nicht gedacht. Vor allen Dingen, das habe ich auch immer wieder gesagt, auch öffentlich gesagt, wir müssen von Spiel zu Spiel gehen, wir müssen von Schiff zu Schiff denken. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir als Isern und Roosters sind nicht in der Lage, dass wir uns mit 95% auf ein Spiel vorbereiten können. Nein, wir müssen jeden Abend 100% geben. Ja, wir müssen uns dieser Verantwortung bewusst sein. Wir müssen auch das physische Spiel jedes Mal annehmen, egal ob heim oder auswärts. Heim natürlich vor so einer Kulisse, vor solchen Fans. Ist es auch immer ganz wichtig, gut reinzustarten. Ich meine, wir hatten ja auch dann einige Gesprächsrunden zusammen mit den einzelnen Fanvertretern, haben probiert, da auch nochmal so einen Schulterschluss herzuleiten. Aus meiner Sicht waren das positive Gespräche, definitiv. Aber das ist ja auch etwas, was ich immer auch angemahnt habe. Ja, wir wollen positiv bleiben. Und da ist mir manchmal das Ganze so ein bisschen auch zu negativ gewesen, wenn ich überlege, wie die allgemeine Stimmung war hier rund um den Club.
Letztendlich hast du gerade auch ein Wort gesagt, Vorbereitung ist das Entscheidende. Wenn man jetzt nochmal auf die Saison schaut und auch auf all das, was Franz immer wieder gesagt hat, gerade in den Zeiten, als er auch als Trainer übernommen hat, war das Thema oder ist das Thema Vorbereitung, Profi sein, so wie man sich das im Detail vorstellen sollte, zumindest bei einigen nicht so gewesen, wie das hätte sein sollen?
Das würde ich jetzt nicht so sagen, aber Fakt ist auch eins, dass wir immer wieder in Spielen teilweise nicht in der Lage waren, über 60 Minuten das abzurufen, was wir abrufen wollten auch. Ja, und da muss sich natürlich jeder Einzelne immer hinterfragen, selbstkritisch, und überlegen, okay, waren das die richtigen Routinen, die ich an den Tag gelegt habe? Habe ich mich perfekt vorbereitet? Und ich glaube, da muss jeder auch ehrlich mit sich selber sein und sagen, okay, jetzt Lampen an und jetzt marschieren wir.
Wie schwer ist dir diese ganze Situation mit Doug gefallen? Ich meine, wenn man so ein Projekt gemeinsam angeht und dann irgendwann diese Entscheidung steht, dass der eine Part nicht weitermacht. Du bist jemand, der auch menschlich denkt, immer im Sport. Das hast du auch im letzten Jahr und in der Zeit, wo wir uns auch persönlich kennen, unter Beweis gestellt. Wie schwer war es für dich? Ich meine, du warst nicht derjenige, der gesagt hat, Dack, das war's. Das ist auch so, das hat Wolfgang Brück letztendlich gemacht. Aber da gehört ja eine Menge Menschlichkeit auch dazu und wie man über so viele Tage, die ihr dann auch gehabt habt, eng zusammengearbeitet habt.
Also das ist Punkt eins, es ist nicht schön, wenn jemand seinen Job verliert. Das muss man einfach sagen, da steckt immer noch ein Mensch dahinter auch, ja, der sich auch Gedanken macht und der auch dieses Projekt mit angegangen ist. Aber wie du schon richtig gesagt hast, also ich habe die Informationen dann bekommen und dann war es für mich ja auch klar, das habe ich auch immer wieder gesagt, keiner ist größer als die Organisation. Und wenn die Organisation sagt, so, jetzt ran, jetzt gehen wir das, jetzt haben wir wieder hier eine neue Situation, aufgrund dessen, dass sie so bewertet worden ist, ja, dann macht man das.
Was war dann im Endeffekt aus deiner Sicht der entscheidende Punkt, der dazu geführt hat, dass diese Mannschaft sich so entwickeln konnte, wie sie sich entwickelt hat, im Hinblick auf Energie, auf Einsatzbereitschaft, gerade in diesen Spielen München und Mannheim, die ja dann letztendlich, auch wenn gegen Schwenningen der Klassenerhalt eingefahren wurde, aber das waren die entscheidenden Steps auf dem Weg.
Ja, ich muss sagen, die Jungs haben da super mitgezogen. Das war schon mal Thema Nummer eins. Die wollten es sich auch selber beweisen, wollten es dem Club auch beweisen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass sie auch gesagt haben, hey, jetzt ne, Arschbacken zusammenkneifen und jetzt wollen wir hier jedem zeigen, wo der Hammer hängt. Und die waren ready in dieser Zeit. Ja, also wenn, wie du gesagt hast, das Spiel in München, Einsatzbereitschaft, es hat alles gestimmt, sie haben den Gameplan gut umgesetzt, wir haben aggressiv gespielt, wir haben dem Gegner kaum Raum und Zeit gelassen, haben wir natürlich auch immer wieder Umstellungen vorgenommen und probiert halt auch immer wieder so einen kleinen Überraschungseffekt mit reinzubringen. Und das haben die Jungs am Ende des Tages gemacht. Ja, ich sag mal, wir setzen den Rahmen, aber die Akteure müssen es natürlich auf dem Eis dann auch vollbringen.
Weil auch, du hast das gerade so schön gesagt, die Jungs den eigenen Anspruch hatten. Nur hast du diese Thematik jetzt zweimal miterlebt. Einmal in Schettenjahr 1, da hattest du noch eine andere Rolle. In Schettenjahr 2 war es dann tatsächlich so, dass du mitgeplant hast mit allem. Was nimmt man mit als Erfahrung aus so zwei Jahren, wo es dann kurz auf knapp geht, aber das Happy End, anders als es jetzt für die Düsseldorfer erlebbar war, dann doch noch da ist? Also was lernt man auch über Spielerpersönlichkeit?
Ja, sehr viel natürlich. Man ist ja ständig im Dialog mit den Jungs. Man lernt immer mehr, was dem Einzelnen auch wichtig ist und vor allen Dingen auch, was wir uns ja auch Gedanken gemacht haben, okay, in welcher Rolle kann dieser Spieler in diesem Konzept dann auch funktionieren? Das waren sicherlich Dinge, die sehr interessant waren für mich. Aber was für mich auch wirklich noch ein Thema gewesen ist am Ende des Tages, war auch, wie wichtig das Kollektiv ist. Ja, ich spreche immer von diesem Unit-Player. Es muss ja alles ineinander zusammenpassen. Das heißt, wenn schon der Erste im Vorcheck schon das falsche Signal gibt, ja, okay, dann funktioniert das schon nicht, dann ist nicht jeder auf derselben Page. Und das ist das Allerwichtigste, dass jeder auf derselben Page sind. Ja.
Das hat man dann am Ende tatsächlich gerade auch in diesen Spielen gesehen, mit all dem, was dazugehört. Interessant ist, jetzt auch so im Nachhinein so ein bisschen zu betrachten, hast du darüber einen Gedanken verschwendet, dass natürlich auch genau die Spieler, Tyler Boland, Eric Cornell, die also auch im Jahr zuvor schon mal diesen Weg gegangen sind, mit der Erfahrung, wie es ist, Abstiegskampf pur zu erleben, aber dass auch die wieder diejenigen waren, die treibenden Kräfte sein konnten, weil sie eben vom Charakter neben dieser Einstellung des mannschaftsdienlichen Spielers niemals ertragen hätten für sich, in so eine Rolle zu kommen, um von sich sagen zu müssen, okay, wir haben jetzt so einen Verein in die zweite Liga geschickt?
Ja, wenn du mit den Jungs geredet hast, auch so, ich meine, die haben natürlich auch immer drüber nachgedacht und wollten auch immer alles geben. Sehr gut Gespräche natürlich auch mit Tyler gehabt in dem Sinne und die wollten es auch unbedingt dann. Ja, das ist ganz wichtig, wie gesagt, sich selbst zu beweisen, der Organisation zu beweisen, dem Umfeld auch. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Und da waren wir am Ende dann auch bereit dafür.
Wie schwer war es denn eigentlich auch für die jungen Spieler in dieser Saison? Also es waren einmal diejenigen, Noel Safran, Kollege Nilek, nicht zu vergessen. Auch ein Marcin Rutkowski, den wir schon zwar lange kennen, aber der ja auch immer noch ein sehr junger Spieler ist. John Broder, auf den trifft es auch so ein bisschen zu. Das, was sie jetzt wieder erleben mussten, auch für sich einzuordnen. Wie wichtig war es für die, Leistung abzurufen? Das haben sie ja oftmals geschafft im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Aber wie viel Arbeit war das auch hinter den Kulissen, diese Jungs so auf Kurs zu halten?
Ja gut, man hat es ja nachher gesehen, dass wir dann auch, dass diese Jungs ganz wichtig waren, gerade auch für die Energieverwaltung im Spiel, gerade wenn man jetzt darüber redet, dass wir mit vier Reihen.
Was gerade am Ende so war, nochmal um das ganz deutlich zu sagen, das war ein großer Vorteil manch anderem Gegner gegenüber.
Richtig, das war ein ganz wichtiger Punkt, den wir Gott sei Dank so umsetzen konnten. Natürlich, wo es eng wurde, dann stellst du auch wieder um, ist gar keine Frage. Aber die hatten schon eine sehr bedeutende Rolle. Und umso wichtiger ist, dass sie das auch wieder als Lernprozess mitnehmen, um sehen, wie wichtig das ist, dass jeder Teil der Mannschaft ist und game-ready ist. Ja, da kann sich keiner eine Auszeit nehmen, egal über welchen Spieler wir hier sprechen.
Fangen wir mal an mit ein paar Blicken ins Detail. Der eine war Manuel Ahlberg. Ich erinnere mich noch gut, wir haben irgendwann mal unten im letzten Sommer, haben wir uns durch Zufall mal auf dem Flur getroffen, das war, glaube ich, auch anlässlich einer Aufzeichnung eines Podcasts. Und da sagtest du mir, ich fahre jetzt nach Köln. Ich sage, was willst du in Köln? Ja, du weißt ja, Köln, meine Stadt, bla bla. Also brauchen wir nicht drüber reden, dass du ein kölsches Gen hast, das wissen alle. Und dann hast du mir das Auge zugekniffen und gesagt, außerdem muss ich mal gucken. Und draus geworden ist ja dann am Ende Manuel Ahlberg, der dich wie tatsächlich über die Saison eingenommen hat von sich. Was hast du von diesem Jungen erwartet und was hast du gekriegt?
Ich würde sagen, das, was ich erwartet habe, haben wir am Ende auch rausbekommen. Konnte sich steigern. Er kam ja im Prinzip als Tryout-Spieler hier an, wollte sich auch wieder selber beweisen, hatte einen ganz anderen Mindset, hatte das Jahr davor ja mehr so eine Auszeit für sich genommen, um alles zu sortieren. War aber sehr klar in den Gesprächen auch. Ja, also das, was er selber von sich erwartet und wo er auch wieder hin will. Und ich denke, dass er ein gutes Add-on war nachher. Ja, das muss man wirklich sagen. Und das hat mich persönlich für ihn sehr gefreut.
Was die Leistungsfähigkeit anbelangt, was ist denn los bei dir am Handy? Sag mal. Meins ist still. Ich stelle mir meine Handys lautlos für solche Momente.
Bei mir ist auch lautlos.
Dann verstehe ich es nicht. Ist egal. Dann müssen wir einfach so weitermachen. Reden wir, wie gesagt, über Manuel Ahlberg und diese Besonderheit, die da irgendwo unterwegs sein kann im Hinblick auf Engagement. Das hat er wirklich vom ersten Tag auf bemerkenswerte Art und Weise an den Tag gelegt. Dass er hinterher dann auch diese Tore geschossen hat, die er geschossen hat, auch in den Reihen sozusagen, gerade als die Ausfälle bei den anderen da waren. War das für dich zu diesem Zeitpunkt noch irgendwie überraschend oder war es eigentlich klar, dass wenn einer so nochmal diesen Step kriegen könnte, dann tatsächlich er?
Ja gut, im Nachhinein ist immer einfach zu sagen, ja, das haben wir alles so erwartet. Fakt ist eins, er wollte sich oder er musste sich selber erst wieder finden, auch seine Rolle im Team finden. Und ich denke, das hat er dann wirklich gut gemacht. Vor allen Dingen ist er menschlich ein hervorragender Kerl.
Ich habe selten einen jungen Mann in den Jahren so aufgeräumt erlebt.
Ja, das, wie gesagt, also menschlich, ganz feiner Kerl, war immer mannschaftsdienlich, hat seine Rolle von Tag 1 verstanden. Und von daher freut es einen umso mehr, wenn er sich das erarbeitet. Und das ist ja im Prinzip das Thema generell auch. Man muss lernen, sich Dinge zu erarbeiten. Und man muss auch manchmal geduldig sein. Der Erfolg stellt sich nicht sofort von Tag 1 ein. Aber je länger, ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn ich alles gebe, jeden Tag, um erfolgreich zu sein, irgendwann wird der Erfolg sich einstellen.
Er war ja auch so ein Typ, der schon einmal sportlich, wenn ich jetzt sage gescheitert, hört sich das so böse an. Aber er hat schon mal einen Punkt gehabt in Schwenningen, wo er einfach nicht weitergekommen ist. Dann hat er aufgehört mit diesem ganzen Thema, hat sich zurückgezogen, in der Regionalliga gespielt, alles in Grund und Boden gebombt. Das ist wirklich der Mirko übrigens und das ist sein Laptop hier, der irgendwie nicht so funktioniert, wie er funktionieren sollte. Aber das machen wir jetzt mal anders, wir machen das mal aus. Das Thema war nochmal diese Herangehensweise. Also in der Regionalliga dann wieder gebombt, zurückgekommen, nachdem er einen ganz normalen Job gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr darüber geplaudert habt. Wir haben im Podcast mal damit geplaudert und anschließend hatte ich so ein bisschen den Eindruck, wenn du ganz genau schon mal gelernt hast, wie hart es ist, ein normales Leben zu führen, abseits des Eises, ist es einfacher.
Ja, vor allen Dingen, das ist ja seine Leidenschaft über Jahre gewesen. Man muss überlegen, ich meine, ich hatte den als Laufschüler in Köln noch und ich glaube U10-Spieler dann auch noch. Das ist, und dann hat man auch seine Familie kennengelernt. Ja, sein Vater war, glaube ich, sogar noch Betreuer und Mannschaftsführer, auch bei mir in Köln damals. Das ist ganz witzig. Dann hat man sich dann wieder in Salzburg wieder getroffen. Wie gesagt, das ist dann weitergegangen. Und ich glaube, dass der an einem gewissen Punkt war, wo er gesagt hat, ich komme hier nicht weiter. Ich kann machen und tun, was ich möchte. Das war so wirklich bei meinem Scheideweg. Dann hat er dann, wie du gesagt hast, ja, bodenständigen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Definitiv, als Garten- und Landschaftsmann genau. Hat er bodenständig gearbeitet.
Ja, bodenständig gearbeitet und ja, hat dann halt wieder dieses Feuer in sich gespürt. Hat gesagt, ey, mir macht das immer noch Spaß und es ist auch noch in mir. Ja, und dann brauchst du natürlich, also gehört auch mal viel Glück im Leben mit dazu, bin ich davon auch überzeugt, dass halt dann sich so eine Möglichkeit einfach auftut. Ja, und das ist dann schon irgendwo eine schöne Geschichte für ihn.
Ihr redet über eine Zukunft hier. Wenn du auf die Entwicklung, das, was du angeboten hast, schaust, will ich jetzt gar nicht über den Seiler See sprechen, aber wird der Bursche weiter Eishockey spielen auf DEL-Niveau? Oder ist es tatsächlich so, dass nach dem, was du jetzt so als Einschätzung auch gewonnen hast, er vielleicht auch ein guter Spieler für die DEL2 wäre, um da in eine Rolle zu kommen, sich zu beweisen, die erste, zweite Reihe, Powerplay, alles bedeutet, um diesen Umweg zu gehen. Für manchen ist das ja der richtige Weg, weil auch hier hast du gesehen, Anfang der Saison war es so, vierte Reihe, jetzt ist er nicht unbedingt der Checker vor dem Herrn. Als er dann in der dritten oder auch mal teilweise in einer anderen Formation angekommen war und er seine offensiven Skills bringen konnte, da war er genau da angekommen, wo man ihn eigentlich vermuten sollte.
Ja, und das wird man halt dann jetzt auch sehen, egal ob es jetzt bei uns ist oder woanders ist. Natürlich kann die DL2 auch eine Möglichkeit bieten, um nochmal, sag ich jetzt mal, sich weiterzuentwickeln, ja, weil ich vielleicht da in eine ganz andere Rolle reinkomme. Ja, da kriege ich vielleicht sogar Special Team Time und so weiter und so fort. Das muss man jetzt mal ein bisschen abwarten. Da muss auch gut beraten werden. Das ist das Nächste. Ich werde immer mit Rat und Tat zur Seite stehen, egal wo der Weg hinführt. Von daher, die DL2 ist sicherlich auch nochmal ein Schritt oder ein Ding, was er in Betracht ziehen kann, aber auch die DL, logischerweise. Ja, es gibt ja viele, ich sag mal, diese Borderline-Players, ne, die eine gewisse Rolle in der DL ausführen können, aber wo die schon so einen gewissen Stempel dann auch drauf haben, wo sie sich aber dann nochmal vielleicht in der DL2 nochmal, sag ich mal, nicht neu erfinden, aber das, was sie eigentlich ausgemacht hat, gerade im Nachwuchsbereich, ja, Goalscore etc. pp., dass er da eher nochmal so diese Sicherheiten bekommt und sich in die Richtung weiterentwickeln kann, weil dann nimmt es ihn keiner mehr. Und dann kann er nochmal angreifen, dann auch in der DL.
Einer, der von Beginn an in einer ganz komischen Rolle war, war John Broder im vergangenen Jahr. Ich glaube, ehrlicherweise, ich hätte mit ihm nicht tauschen wollen. Ich erinnere mich noch gut, Vorbereitung, keiner wusste so richtig, wo es hingeht. Dann war die Frage der Lizenzierung und ich hatte das erste Spiel hier zu Hause gegen München und ich hatte gesehen, nachmittags, er ist nicht lizenziert gewesen. Wie schwer war das auch für euch? Also in diesem Kontext, ein Spieler, der sich ja eingebracht hat auf sehr, sehr arbeitsintensive Art und Weise in den Jahren zuvor und dann dieses, ja, wir müssen gucken, wie planen wir eigentlich Mannschaft? Andererseits aber auch, wie gehen wir mit ihm um? Wie schwer war das?
Wir haben das ja lange besprochen und auch wirklich fast schon überausgereizt, ja, mit der Entscheidung, weil wir da halt noch abwarten wollten, um uns das auch selber keine Steine im Weg zu geben.
Also es ging legen. Damals, vielleicht erinnere der, ich nochmal einmal dran,
Lizenzthema.
Ihr hattet in dem Hinterkopf vielleicht noch einen deutschen Spieler zu bekommen, der auf einer Verteidigerposition arbeiten konnte. Man hat damals gemutmaßt, es wäre Ryan McKinnon gewesen. Du hast es nie bestätigt, aber es hätte sein können, der dann viel später den deutschen Pass bekommen hat. Aber ihr könntet dran gewesen sein. Auf jeden Fall ist das so in diesem Kontext passiert.
Ja, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, was du schon vermutest. Das sind natürlich strategische Überlegungen für den Gesamtkader, für die Gesamtorganisation. Ich finde, dass Johnny da extrem professionell mit umgegangen ist.
Obwohl es menschlich nicht leicht war.
Es war menschlich gar keine Frage, es war nicht leicht. Und wenn man selber auch noch Mensch ist und dann so einen immer noch sehr jungen Spieler vor sich sieht, ist es natürlich dann auch nicht immer einfach. Ja, das muss man auch ganz, ganz klar sagen. Nichtsdestotrotz hat er nachher gezeigt, was er für einen Wert hat für die Truppe und hat sich voll reingehangen. Und es hat mich wirklich gefreut, dass er auch so wieder zurückgekommen ist. Und das hatte ich ihn auch einmal im Gespräch gesagt, dass ich mir wünschen würde, dass das alles gut für ihn wird dieses Jahr. Ja, weil es ist wirklich nicht gut anlief für ihn.
Hat er sich empfohlen, also nicht nur hier am Seilersee, ich glaube, da weiß man, was man hat. Er hat ein großes Problem, das ist die unselige Ü23-Thematik. Er ist alt und in Anführungszeichen alt. Nicht mehr unter 23.
Richtig, ja.
Ja, aber das ist ja egal, wo du hinguckst. Also bei jedem Verein scheiden sich dann die Geister und man erwartet immer von einem Ü23-Jährigen, dass er dann voll entwickelt, komplett alles machen kann und nicht mehr lernen soll. Wir haben da schon oft so drüber gesprochen. Ich sage ja auch immer, wir müssten eigentlich mal einen Podcast machen, der sich nur mit dieser Thematik und völlig unterschiedlichen Gedanken auseinandersetzt. Aber es ist und bleibt einfach eine große Herausforderung, dieses Ü23-Thema, weil John ist so das Paradebeispiel. Der kann noch lernen, weiß in bestimmten Bereichen, was er tun muss und ist trotzdem immer wieder in der Gefahr, keinen Vertrag mehr zu bekommen, weil es vielleicht einen gibt, der diese Nuance weiter ist als er.
Ja, da gibt es ein Wort, es heißt Konstanz. Du musst konstant auf einem Level performen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und da geht es auch immer noch um Jobs. Das heißt, also du musst ja im Prinzip einem den Job streitig machen und Argumente immer wieder finden im Training, im Spiel, warum du der bessere Spieler bist und warum der Trainer dich aufstellen sollte. Und das sind ganz wichtige Punkte, aber du hast es richtig gesagt, natürlich gibt es noch die U23-Regel, ja, die natürlich auch was mit dem Line-Up zu tun hat. Und da ja, kann es dann passieren, wenn ich noch nicht so weit bin, dass ich natürlich dann da Opfer dieser Regel werde.
Wie schaust du da eigentlich drauf? Also wenn ich rede mit so vielen Menschen über diese U23-Regelung und es gibt auch viele Trainer, viele Offizielle, die sagen, ganz ehrlich, es ist vielleicht an der Zeit, mal wieder drüber nachzudenken, ob das der richtige Weg ist, weil bestimmte Spieler einfach eine Einsatzgarantie haben, nicht weil sie die Leistung bringen, sondern weil sie noch kein Alter erreicht haben, nämlich Ü23 sind.
Ja, ich denke, gerade der Auf- und Abstieg kombiniert mit der U23-Regel ist nicht gut fürs deutsche Eishockey. Also das sehe ich wirklich kritisch. Lassen wir mal da den ausgeklammert oder nicht ausgeklammert, aber man sieht ja, wie die Zuschauerzahlen wachsen. Du bedienst auch ein gewisses, die deutsche Fankultur ist Auf- und Abstieg gewohnt. Das sind alles Themen, die da so mit reinspielen. Natürlich wird es interessant. Ich meine, wenn man jetzt die letzten Spiele gesehen hat, auch über die Region hinaus, ja, wie viele dann auch anderen Clubs irgendwo treu waren und mitgefiebert haben, wenn man das auf Social Media liest und so weiter und so fort. Das ist ja dann schon, sieht man einfach, okay, welcome, das ist die deutsche Fankultur. Und das ist auch alles gut. Nichtsdestotrotz fürs deutsche Eishockey glaube ich, dass sich diese zwei Dinge einfach grundsätzlich beißen.
Punkt.
Ja.
Ich bin, also Auf- und Abstieg ist nicht nur wegen dieser Zeit jetzt. Also Düsseldorf erlebt das jetzt mal wieder. Ich meine, du hast auch alles gelesen, alles gehört, was da jetzt dazwischen passiert. Und du schaust jeden Abend in die Playoffs, in die Spiele der DL2 und weißt, wenn es ganz doof läuft, wartest du bis Ende April, Anfang Mai auf die sportliche Entscheidung und dann noch auf die reine Entscheidung im Hinblick auf, nimmst du jetzt das Aufstiegsrecht tatsächlich wahr oder nimmst du es nicht wahr, wo es auch viele, viele Gerüchte gibt im Moment, wer denn wahrnehmen könnte und wer nicht. Und darauf bezogen ist halt gerade diese U23-Thematik. Wenn ich mir überlege, wie viele Spieler man entwickeln konnte, als es diesen Auf- und Abstieg noch nicht gab, wo die alle hingekommen sind, weil sie eben deutlich mehr Eiszeit und deutlich mehr Verantwortung bekommen haben, selbst bei großen Clubs, ne?
Ja, das ist aber auch wieder ein Argument, was ja dann auch...
Und ich rede jetzt nicht von den Stützles und anderen, JJ Paterka oder was auch immer.
Nein, das ist aber auch ein Argument, was natürlich die, sagen wir mal, die Seite, die immer für Auf- und Abstieg ist, natürlich auch, ja, zu Recht auch einnimmt und moniert und die sagen, ja, wo es das nicht gab, ja, ne, wo hat man die denn dann ausgebildet? Und dann hätte man ja noch viel mehr in diesem Bereich machen können. Ja, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass wir, wenn wir es allgemein sehen und dann auch in Richtung Ausbildung denken, dass wir dort schon auch gewisse Stellschrauben neu setzen müssen. Ja, einfach auch überlegen sollten, okay, wie können wir diese Spieler noch besser ausbilden? Braucht der ein oder andere nochmal das ein oder andere Jahr, um sich zu festigen, um nochmal den Weg zu gehen? Ja, und ich glaube, dass man den einen oder anderen Spieler einfach zu früh auch verliert.
Gerade in diesem Ü23-Bereich. Wenn ich mein Paradebeispiel an der Stelle ist immer wieder Michael Wolf. Der kam in so jungen Jahren, der war mit 24 noch oder mit 23 und ein bisschen 24 in Essen, hat da in der DL2 gespielt und hat erst später seine ja sehr, sehr beeindruckende Karriere begonnen. Und wäre es gut für ihn gewesen, ist immer die große Frage. Glaubst du tatsächlich, vielleicht das ist der letzte Punkt zu diesem Thema, weil viel tiefer wollen wir es dann auch nicht machen, ist da nochmal Gedanke drin in der deutschen Eishockey-Liga an diesem Punkt etwas zu verändern, zu versuchen, dass auch die Ü23er noch ein bisschen mehr Möglichkeit bekommen, oder wird das in den nächsten 1, 2, 3 Jahren kein Thema sein, über das wir öffentlich und laut sprechen?
Das wird schwer, also aktuell ist es schwer abzuschätzen. Ich denke, das werden die nächsten sportlichen Leitersitzungen auch ein bisschen mit begleiten, weil jeder Club macht sich natürlich seine Gedanken. Und jetzt kommen wir aber auch wieder eigentlich zu den Wurzeln zurück, weil wir als Verein sind ja selber auch verantwortlich dafür, wie wir so etwas aufbauen und wie wir so etwas strukturieren möchten. Und da kommen wir vielleicht jetzt auch mal dahin, dass wir halt einigen Jungs die Chance gegeben haben, weil wir haben ein gewisses Potenzial in denen gesehen und haben gesagt, okay, wir geben denen diese Chance, da Luft zu schnuppern und sich diese Einsätze zu verdienen. Ja, sich einfach, dass sie sich auch präsentieren können und dass sie eine gewisse Aufmerksamkeit erhalten. Nichtsdestotrotz, und das darf man auch nicht vergessen, ist er auch immer noch eine DNL U20-Liga, wo sie sich auch immer wieder behaupten müssen, ja, dann gepaart mit der Oberliga. Und ich sage immer, das Ideal für so einen Spieler in dieser Altersklasse ist natürlich, dass er zwischen 60 und 80 Spiele bekommt. Ja, in Deutschland, meiner Meinung nach, spielen wir viel zu wenig. Ja, wir müssten viel mehr Wettkampf haben, viel mehr Spiele haben. Und da sind wir wieder auch bei dem Thema Kosten. Ja, das ist natürlich alles auch mit hohen Investitionen verbunden. Gerade wenn ich überlege, dass der Nachwuchsbereich, glaube ich, vor einem Jahr einen neuen Kraftraum dort installiert hat, um einfach auch die Motivation der Jungs zu steigern, dass sie Bock haben, hier hinzukommen, zu sagen, geil, hier habe ich ein gutes Setup, hier habe ich ein gutes Setting, hier kann ich trainieren, hier macht Spaß. Dass man so ein bisschen auch die intrinsische Motivation nochmal geschaut hat, okay, wie können wir das ein bisschen pushen? Das sind einfach wichtige Dinge, dass man sich als Verein generell überlegt, wie können wir uns weiterentwickeln und wie können wir gewisse Dinge optimieren.
Da haben wir später noch im Verlauf dieses Podcasts nochmal ein Thema, weil wenn wir auf den Iserlohner Nachwuchs schauen, da gibt es gerade auch mal wieder ein paar Probleme, thematisieren wir gleich, gehen vielleicht nochmal eben den Strang weiter mit Lennart Nilek und Noel Safran und deiner Bewertung auch von dem, was die Jungs aufs Eis gebracht haben.
Ja, wie ich eben schon gesagt habe, es waren Up und Downs. Sie haben sehr gute Leistungen gebracht, dann wiederum auch Spiele gehabt, wo sie nicht konstant ihre Leistung abrufen konnten. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Lernprozess für die Boys, dass sie halt wissen, okay, ich habe eigentlich keine Zeit zu verlieren. Ich muss probieren, jeden Tag im Training wirklich mit Volldampf an meinen Dingen zu arbeiten, auch diesen Mindset zu generieren. Okay, ich muss den Spot von dem Spieler XY will ich haben. Da will ich hinkommen. Okay? Und das funktioniert nicht, dass ich immer nur alles. Ich werde nie was geschenkt bekommen im Leben. Das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2 ist, ich muss mich auch immer wieder beweisen. Und wenn ich mit diesem Mindset reingehe, tagtäglich ins Training, in den Wettkampf, in das Spiel, dann, wie gesagt, bin ich der großen Überzeugung, dass die Jungs auch eine gute Karriere haben können.
Auf der anderen Seite muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, dass auch in der letzten Saison hier am Seiler See eins so ein bisschen galt. Junge Spieler sind in der vierten Reihe, mal unabhängig von ihrer Anlage, die sie vielleicht mitbringen. ich will jetzt gar nicht fragen, ob das auch ein nordamerikanisches Thema war, wie Doug Shedden auf bestimmte Dinge geguckt hat. Aber müssen wir uns nicht eigentlich davon trennen, von vornherein zu sagen, okay, junge Spieler sind in einer vierten Reihe. Hat das dann auch wieder mit Auf- und Abstieg zu tun, wenn du es riskierst, einen von den Jungs in die höheren zu packen, weil er vielleicht eher ein Scorer ist als ein Checker?
In einer perfekten Welt, die es
nicht gibt,
ist es so, dass ich diesen Spielertyp, den ich habe als jungen Spieler, am besten natürlich mit zwei erfahrenen Spielern spielen lasse, um das Maximum rauszuholen. Jetzt reden wir da aber auch schon wieder über Qualitätsunterschiede, wie du es eben richtig gesagt hast. Tim Stützle, JJ Peterka, dann ist das nochmal ein anderes Level. Ja, und das ist natürlich, deswegen sage ich, in einer perfekten Welt. Und für uns ist es einfach wichtig, und das hat man ja auch gesehen, dass wir mit vier Reihen rollen können, dass wir halt am Ende auch nochmal ein bisschen diesen letzten Pusher nochmal Vollgas geben können, uns diesen Vorteil erarbeiten können, ja, den vielleicht andere Mannschaften mit der individuellen Qualität dann natürlich auch nochmal ganz anders, ja, einfach besetzen können. Hm.
Dann gab es noch eine Menge Jungs, die in ganz schweren Tagen, als wirklich viele ausgefallen sind, aus der DNL-Truppe geholt worden sind und die dann, naja, zugegebenermaßen Einsätze bekommen haben, hier mal eine Minute, da mal eine Minute über ein Spiel gesehen. Was hat sich da an Talent für dich offenbart, was bei uns am Seiler See hier in der DNL-Mannschaft tatsächlich drin war? Und was haben die Jungs auch so, wenn man mit denen dann hinterher gesprochen hat, davon tatsächlich mitgenommen? Weil stolz waren sie alle, mal das Trikot der Ersten zu tragen.
Ja, diese Erfahrung machen zu dürfen, mit den Jungs im Training auf dem Eis zu stehen, ist schon mal Punkt 1, zu sehen, wie die Pros einfach arbeiten, dass es nicht nur ein Hobby ist, sondern es ist reine Leidenschaft, es ist ein Beruf. Und diesen muss ich halt jeden Tag so ausführen, dass ich mich optimal auf die Spiele vorbereite. Und ich glaube, da haben sie sehr viel mitgenommen. Allein die Gespräche in der Kabine mit den anderen Spielern zusammen, Tipps, die sie bekommen haben. Das glaube ich, das war etwas, was den was die Jungs wirklich weiterentwickelt hat. Nichtsdestotrotz hat man dann aber auch nachher mal so die eine oder andere Sache gesehen, die man dann nicht sehen möchte, nämlich dass man sagt, ja, gut, in der gleichen Altersklasse zu trainieren, also ich müsste ja schon dies und da. Also man muss auch immer wieder zurück auf den Boden der Tatsachen, um zu wissen, okay, da will ich ja mal hin. Ja, und das ist ein langer Weg, aber trotzdem habe ich nicht viel Zeit.
Aber ist nicht genau das eine der größten Herausforderungen, mit denen ihr dealen müsst? Also mit Erwartungen, die vielleicht noch nicht immer der Spieler selber hegt, der junge Spieler, sondern sein Umfeld. Also wenn er schon einen Agenten hat, Mama, Papa, die sagen, hör mal zu, wenn er heute hier nicht am See, dann vielleicht morgen im Dorf oder was auch immer. Und so drastische Erwartungen auch formulieren, dass man die als Verein vielleicht gar nicht mehr erfüllen kann oder dass sie so hoch sind, dass Leistung, Anspruch irgendwo nicht miteinander übereinkommen.
Ja, Mama und Papa sind meistens schon raus aus der ganzen Nummer. Also da spricht man hauptsächlich natürlich mit dem Spieler oder mit seinem Agenten und Berater. Und es ist auch ganz wichtig, dass man immer da auch klar die eigenen Erwartungshaltungen an den Spieler formuliert und auch sagt, okay, da sehen wir ihn. Der hat das gewisse Potenzial, aber das muss er auch noch dafür tun. Ja, und diesen Jungs sind noch weit weg davon zu sagen, jetzt habe ich es geschafft. Und wenn das wirklich der Mindset ist von den Jungs und sie auch wissen, was sie noch alles leisten müssen und sich erarbeiten müssen, ich glaube, dann wird man den einen oder anderen auch sicherlich längerfristig im Profigeschäft wiedersehen.
Was hast du bei denen erkannt, die diese Kurzzeiteinsätze bei den ganz Jungen, hast du da den einen oder anderen ausgemacht, der aus deiner Sicht, weil du ja auch die Trainingsbeobachtung dann hattest, die Chance haben könnte, tatsächlich mal in eine Rolle für einen U23er zu kommen, auch hier am Seiler See?
Ja, der eine oder andere hat sicherlich die Chance dazu, aber mir fällt da eine Geschichte ein. rückblickend, die vielleicht auch ganz interessant ist für die Zuhörer da draußen. Und zwar geht es ja um Daniel Geiger. Der hat am Anfang der Saison in der Vorbereitung hat er nicht wirklich überzeugt. Ja, da hat so mit sich selber gehadert, der Bub. Und ist mir auch persönlich nicht so positiv aufgefallen, muss ich sagen. Also das hat mir persönlich nicht gefallen. Ist dann auch gecuttet worden von uns. Haben ihm das auch mitgeteilt. Dann hat er natürlich dann in der U20 trainiert, gespielt. In der Oberliga hat er seine ersten Erfahrungen gemacht. Und irgendwann kam ein Zeitpunkt, wo er dann nochmal auf mich zugekommen ist. Und das rechne ich sowieso immer jedem Spieler hoch an, wenn er von sich aus kommt und zeigt, hey, ich will. Ja, gibt es nochmal jetzt eine Chance? Wie sieht's aus? Und dann war es natürlich dann wieder der Zufall, dass genau diese Situation da war, wo wir ihn gebrauchen konnten, von der Kaderstärke her. Und er hat es dann gut gemacht. Ja, er hat dann gezeigt, okay, er hat gezeigt, ich habe gelernt, ich muss andere Körpersprachen in den Tag legen, ich muss die Kleinigkeiten besser machen, ich muss ein Bestandteil des Trainings sein und nicht auffallen als der U20-Spieler, der vielleicht jetzt den Fehlpass spielt oder sonst was, sondern ich darf gar nicht auffallen in dem Fall. Hat es super gemacht und wurde ja dann auch dann belohnt, dass er dann auch aufgestellt worden ist. Und es hat er auch gut gemacht in den 1-2 Einsätzen, die er hatte. Aber muss man sagen, das hat er ordentlich gemacht. Und dadurch hat er natürlich auch wieder Selbstbewusstsein getankt. Wir waren heute Morgen wieder um Eis mit den jungen Burschen. Und man sieht einfach, dass da eine Entwicklung stattgefunden hat. Ja, und das muss jedem bewusst sein, das ist aber, muss jeden Tag stattfinden.
Wie sehr, Axel, hat es auch der Nachwuchsabteilung der Iserlohn Roosters geschadet, dass sowohl du als Manager Sport oben warst, eigentlich ja mal anders gedacht als Development Coach der Iserlohn Roosters, und dass am Ende auch der sportliche Leiter, / U20-Trainer, nämlich Frank Fischöder, auch bei den Senioren so eingespannt war, dass er sich, ich sag mal, nur noch halbtags um den Nachwuchsbereich kümmern musste.
Von Nachteil ist es natürlich. Brauchen wir gar nicht diskutieren. Ich meine, Frank hat die Truppe von Anfang an trainiert. Die haben es in die Top-Division geschafft. Ja, das ist ja auch immer so ein dynamischer Prozess, wo die Jungs natürlich auch anfangen, jedem Wort auch irgendwo Glauben zu schenken. Was der Coach ihnen sagt, ist natürlich ein sehr erfahrener Trainer auch in diesem Bereich. Wenn man erstmal rückblickend sieht, okay, wie viele Jahre der erfolgreich auch in Mannheim gearbeitet hat. Und von daher denke ich, war das für die Mannschaft und für den Nachwuchs nicht von Vorteil. Definitiv nicht. Ja, weil immer, wenn ich jemanden rausnehme, der natürlich erfolgreich arbeitet, den 1:1 zu ersetzen, auch im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten, die dem Nachwuchs zur Verfügung stehen oder auch generell der Organisation, ist natürlich enorm schwierig.
Ich habe ja gelernt, spannend ist so eine Eishockey-Saison im DNL U20-Bereich irgendwie bis Oktober. Danach sind ja alle Entscheidungen gefallen, nämlich über Aufstieg, Abstieg.
Nee.
Nein, ich weiß, dass das nicht
das so ist. Das war letztes Jahr so. Das war
die kränkste Nummer, die ich überhaupt, also dass viel verändert wird im Nachwuchs-Eishockey in Deutschland, immer mal wieder. Das habe ich ja gelernt. Und ich habe gar nicht die Kapazität, das muss ich auch ehrlich zugeben, mich wirklich jedes Jahr darauf so vorzubereiten, dass man von Anfang an all das mitkriegt. Aber dass zu Saisonbeginn so früh eine so wesentliche Entscheidung getroffen wird über ein Weitergehen einer Mannschaft durch die Saison, das wird in Zukunft nicht mehr passieren im deutschen Eishockey, oder? Oder machen die das genauso weiter?
Na, der Modus ist ja wie folgt. Du hast am Anfang eine Evaluierungsrunde, ja, wo du dann im Prinzip in die Top-Division, Division One gesplittet wirst. Und dann können sich ja nochmal die ersten beiden aus der Division One für die Pre-Playoffs qualifizieren. Sprich, wir haben ja das Spiel gegen die Runde gegen Düsseldorf gehabt. Und wie gesagt, dann gibt es die Playdowns. Und das ist dann am Ende, finde ich, ein sportlich fairer Wettkampf. Ja, also wenn du es nicht in die Top-Division geschafft hast, sondern in der zweiten Division bist im Prinzip, dass du dann Playdown spielst und ja, dann ist es einfach auch ein sportlicher Wettkampf und entweder hast du dann das Zeug in der Liga zu spielen oder nicht. Und das ist dann vollkommen legitim.
Aber so früh diese Entscheidung zu treffen in einer Saison, wo sich Mannschaften ja noch entwickeln.
Ja gut, das hat man dann auch während der Hauptrunde dann auch noch die Chance, sich weiterzuentwickeln. Das ist natürlich haben die oben sind schon mal, sind safe. Ja, und können sich natürlich in dem Sinne anders entwickeln, dass sie natürlich auch schon in Richtung Zukunft planen können. Sie können natürlich auch schon anfangen, gewisse Spieler wieder zu akquirieren. Und es fällt einem natürlich auch einfacher, wenn man das Prädikat Top Division, als wenn man dann nochmal darum kämpfen muss, im Prinzip sich erst nochmal zu behaupten in der Liga.
Wie werden die Iserlohn Roosters einerseits im U23-Bereich für die kommende Saison, anders aber auch im DNL-Bereich aufgestellt sein? Durch die Tatsache, dass man früh wusste, okay, man wird in der Top-Division dabei sein, also was die Top-Spiele und die Top-Mannschaften anbelangt?
Ja, wir reden natürlich mit einzelnen Spielern, wollen den Kader für nächstes Jahr auch wieder verbessern. Du wirst immer eine Fluktuation haben, Abgänge oder auch Spieler vielleicht, die aufhören, die studieren gehen. Das ist ein ganz normaler Prozess. Aber nichtsdestotrotz ist gerade auch im Nachwuchsbereich, fängt jetzt so die Phase an nochmal, wo du auch nochmal wirklich tätig werden kannst. Du musst natürlich Spieler davon überzeugen, warum Iserlohn der richtige Standort für den einen oder anderen ist, damit er sich entwickeln kann, damit er seine Ziele, seinen Plan verwirklichen kann, dann auch schlussendlich hier hinkommt. Ja, und das ist manchmal ist das an gewisse Bedingungen geknüpft, auch seitens der Vorstellung der Berater. Und da muss man dann einfach immer dann gemeinsam Weg finden. Ja.
Was tut ihr in Sachen U23 für die erste Mannschaft gerade aktuell? Gilt das Gleiche, was du gerade gesagt hast, oder seid ihr da schon näher dran am einen oder anderen?
Da kann ich, wie ich schon ganz zu Beginn gesagt habe, noch nichts offiziell sagen.
Aber du kannst uns eine Einschätzung geben, dass wenn das klappt, was ihr vorhabt, wohin uns führen kann, auch was die Qualität der U23-Position anbelangt?
Ja, was ich sagen kann, dass auch der Franz Fritzmeier, der sehr emsig ist und sehr fleißig ist in diesem Bereich. Und wir natürlich probieren uns auch in diesem Bereich zu verbessern.
Ich nehme das mal so. Da ist ja tatsächlich auch ein Konglomerat aus dir, Frank und ihm. Da sind paar gute Leute, müsstet ihr ja kennen, die ihr mal ansprechen könntet. Reden wir einmal über deine Position. Ist eigentlich schon final geklärt, wie das jetzt in der Zukunft weitergeht, ob es weiterhin am Seilersee einen Direktor und einen Manager Sport geben wird?
Ja, wir sind ja diese Woche dabei, die Strukturen zu definieren. Und dabei möchte ich es auch eigentlich erstmal belassen, weil das schlussendliche Konstrukt werden wir dann natürlich auch dann veröffentlichen.
Dann ein letztes Thema, ich habe schon mal angedeutet. Ich habe vor einigen Wochen etwas überraschend eigentlich im IKZ gelesen, mit wie großen Finanzproblemen die Nachwuchsabteilung im Moment der Iserlohn Roosters unterwegs ist. Überrascht hat mich deshalb der Einschub mit dem IKZ, dass das offensichtlich in einer breiten Runde in den Eishockey-Medien überhaupt nicht darüber gesprochen worden ist, sondern nur da die Info auftauchte. Wenn die Kollegen die Geschichte rausgefunden haben, herzlichen Glückwunsch, kann ich gönnen. Ansonsten ist das nicht unbedingt clever eingefädelt gewesen, weil das ist doch so ein zentrales Thema mal wieder. Also geht da vor allen Dingen auch um die Kosten für die Eismiete, die einfach nicht mehr vom Nachwuchs zu stemmen ist, dass man das vielleicht jetzt auch gerade in einer großartigen Situationsanalyse mit neuer Eissporthallenplanung und so weiter hätte mal anders darstellen müssen.
Ja, da gebe ich dir recht. Es wird auch noch ein zweiter Aufschlag kommen. Das haben wir auch angesprochen intern. Der Gesamtverein wollte hier auch nicht warten, wollte vorantreten, wollte mit dieser Spendenaktion natürlich auch ein erstes Signal setzen. Yo, wir tun was, ja, wir gehen proaktiv an die ganze Sache ran. Nichtsdestotrotz müssen wir das natürlich auch, wie du gesagt hast, gerade medial auch noch natürlich zielgerichteter einfach auch streuen, bearbeiten, mehr Aufmerksamkeit schaffen. Und ich denke, dass wir da aktuell auf einem ordentlichen Weg sind, hier diese Dinge neu zu sortieren, um einfach auch den Verein dorthin gehen, so aufzustellen, dass wir die nächsten 5 bis 10 Jahre hier ordentlich arbeiten können.
Also es geht ja um, korrigiere mich, 270.000 Euro insgesamt?
Es ging einmal erstmal um die Spitzkostenabrechnung, aufgrund dessen, dass natürlich auch mehr Eiszeiten gefordert werden. Da müssten wir jetzt nochmal einen Schwank zum 5-Sterne-Programm machen. Dass wir natürlich als 5-Sterne-Plus-Club vom letzten Jahr dementsprechend, was die Qualität angeht, gut gearbeitet haben in vielen Bereichen. Nicht in allen Bereichen, aber in vielen Bereichen. Und das Fünf-Sterne-Programm ist im Prinzip ein Strukturprogramm, was quantitative Elemente hervorhebt. Das heißt also, wie viele Eiszeiten muss ich haben, wie viele Trainer etc. pp. Sagt aber nichts über die Qualität aus. Und dem wollen wir gerecht werden. Wir wollen hier diesen Standort als Fünf-Sterne-Standort natürlich auch erhalten und dementsprechend gut arbeiten, weil das ist auch immer essentiell für eine DL-Mannschaft aus meiner Sicht. Weil nur so kriege ich natürlich auch gewisse Jungs hier an den Seiler See und kann die dann auch wiederum integrieren in die erste Mannschaft, ja. Und wie gesagt, der Vorstand ist gerade dabei in Verhandlungen mit der Stadt, mit der Bädergesellschaft, um dass man dann einen vernünftigen Kompromiss findet und auch da einen gewissen Plan erstellt, gemeinschaftlich. Das ist ja ganz wichtig. Das ist ja nicht eine Einbahnstraße. Das hat ja immer was mit einer Kooperation auch zu tun, dass man da einen vernünftigen Weg findet, dort auch erfolgreich in Zukunft zusammenzuarbeiten.
Vor allem mit so einer Summe als Defizit wird das dann sehr, sehr schwierig für die kommenden Jahre, ne?
Ja, natürlich.
Naja, ich meine, steht so eine Summe, wenn man in diesem Fünf-Sterne-Plus-Programm bleibt, zu erwarten, dass das jedes Jahr als Delta da ist, das ist weder von Eltern noch von einem Verein in irgendeiner Form zu deckeln. Ne? Das wird nicht funktionieren.
Das ist natürlich enorm schwer dann, gerade wenn man jetzt von den Mitgliedsbeiträgen ausgeht. Ja, also die Eltern sind ja nicht irgendwie...
Das ist schon teuer genug, das muss man sagen.
Es ist schon teuer. Natürlich werden wir, das ist meine persönliche Überzeugung, nicht drum herum kommen, hier auch nochmal gewisse Justierung vorzunehmen. Auch gerade was die Beiträge angeht, aber irgendwo ist auch mal eine Grenze erreicht, weil, wie gesagt, wir sind kein Dienstleistungsunternehmen, wir sind immer noch ein Sportverein, ein Einspartenverein und wir müssen natürlich schauen, dass wir das natürlich auch wirtschaftlich stemmen können, ist ja gar keine Frage, ja, aber wie ich eben schon gesagt habe, man ist in Verhandlungen, man ist in Gesprächen und wie gesagt, auch wir müssen unsere Hausaufgaben machen.
Sagt Axel Müffler. Manager Sport der Iserlohn Roosters. Wie das in der nächsten Woche genau sein wird, werden wir irgendwann hören, wenn alle Gespräche dieser Woche abgeschlossen sind. Ich danke dir sehr für deine Zeit.
Sehr gerne.
Die eigene Wohnung renovieren, während man drin wohnt? So verrückt kann doch keiner sein. Allerdings, es gibt Leute, die haben das schon gemacht und sind zufrieden. Die haben es mit uns, mit Maler Rentfort gemacht. Wir haben freundliche und aufmerksame Mitarbeiter, die wirklich sauber arbeiten. Die räumen die Möbel für sie raus und wieder rein und decken richtig gut ab. Tolle Farben, Tapete, Teppiche. Wir beraten sie detailliert bis zu ihrem Traumergebnis. Melden sie sich unverbindlich und wir reden miteinander. Sie finden uns unter rentfort.de. Rentfort mit einem N und hinten mit DT. Das war Kühe, Schweine, Iserlohn, der Radio MK Roosters Hockey Podcast. Präsentiert von Maler Rentfort.
So, und das war auch Kühe, Schweine, Iserlohn für diese Woche. Nächste Woche verabschiedet sich auch der Felix wieder. Hoffe ich mal, dass er aus dem Urlaub zurückkommt. Der ist zwar so nur so halb im Urlaub, aber ihr kennt ihn ja. Er leidet ja sehr. Ne? Er braucht auch mal Pause. Das hört er jetzt wieder mit großer Genugtuung. Tschüss und ciao, bis nächste Woche.